So, ich schlage vor, bevor ich die erste Frage stelle, greife ich euch das Mikro und wir testen mal kurz. Genau, sagt mal was, damit der Techniker eine Zeit hat. Annette, du bist hier.
Das geht.
Okay. Wunderbar. Behaltet die Mikrofone. liebe Gäste, es gibt eine Frage, die in der gesamten Gesprächsreihe, egal an welchem Ort diese Reihe Halt macht, die Diskussion eröffnet und das macht sehr viel Sinn und die stelle ich auch jetzt an euch beide. Und die heißt, Martin Debes, Annette Dovideit, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja. In Deutschland sind wir, glaube ich, sogar eines der allerprivilegiertesten Länder dessen, dass wir sagen können, was wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, deswegen ins Gefängnis zu kommen, um unser Leben fürchten müssen. Und ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht mehr so bewusst, wie privilegiert wir da sind.
Martin, was hast du?
Also auf der, es gibt im Studium, habe ich immer gelernt, das schöne Wort normativ. Ne? Auf der normativen Ebene, also auf der geregelten Ebene, stimmt das? Stimme ich ausdrücklich zu, Artikel 5 Grundgesetz gilt. Jeder darf seine Meinung frei äußern. Die Presse ist frei, es findet keine Zensur statt. Das ist alles völlig klar. Und es können die unglaublichsten Dinge in Deutschland gesagt werden, auch auf einer Bühne, auf dem Leute, die von Steuergeldern bezahlt werden, die ich alle persönlich auch kenne und schon journalistisch begleitet habe, sagen die wirklich absurdesten und falschesten Dinge und werden natürlich für nicht behelligt. Die sagen zum Beispiel, dass keine Meinungsfreiheit existiert und sagen dann Dinge, die man als unanständig bezeichnen müsste und als falsch und als lügenhaft, aber sie können es sagen ins jedes Mikrofon. Aber was natürlich dahinter steckt und warum zum Beispiel 60% in der Allensbach-Umfrage gesagt haben, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei in Deutschland, das ist nicht auf der normativen, auf der rechtlichen Ebene statt, sondern auf der gefühlten Ebene. Das heißt also, wenn Menschen das Gefühl haben, sie können in ihrem Umfeld, in ihrer Arbeitsstätte, im Kollegenkreis oder in der Gaststätte nicht mehr das genau sagen, was sie denken. Und ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse, die dann daraus abgeleitet werden, über die wir vielleicht noch heute reden können.
Mhm. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn du das so sagst, man kann in der Kneipe, hat man das Gefühl, oder in der Familie nicht mehr sagen, was man denkt, dann sagt man es in vielen Fällen ja trotzdem nur woanders, zum Beispiel bei Twitter oder bei Telegram und versteckt sich dann hinter irgendwelchen Pseudo-Accounts. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir ein Stück weit verlernt haben, dass wir wirklich in ein Streitgespräch gehen, weil man davor zurückschreckt, zu sagen, ich werde nicht akzeptiert werden in meiner Meinung. Ich glaube, es war früher viel normaler, dass man sagt, ja klar streiten wir uns, der eine war früher irgendwie SPD und der andere war CDU oder wie auch immer. Und dann war es okay, dass man auch in der Familie ganz unterschiedliche Auffassungen hatte. Und dadurch, dass diese Lust auch an dem Streiten weggegangen ist, sondern dass das mit so vielen Ängsten behaftet ist. Ich glaube, das ist das, was du beschreibst, dass man das Gefühl hat, man wird nicht mehr akzeptiert, wenn man eine Meinung vertritt. Und da müssen wir irgendwie, finde ich, versuchen, wieder hinzukommen.
Ja, ich glaube, dieses Missverständnis ist eine Kaskade von Missverständnissen und es gibt verschiedene Quellen. Also eine Quelle ist zum Beispiel, dass der Zeitgeist sich verändert hat. Dass also Leute, die früher sich im Mainstream befunden haben, jetzt nicht mehr im Mainstream sind und sagen, ich konnte und sich dann nicht mehr in der Debatte wiederfinden und daraus dann die Schlussfolgerung ziehen, dass sie nicht mehr ihre Meinung äußern dürfen, weil sie auf einmal Widerspruch erfahren von Meinungen, die sie früher völlig normal sagen konnten. Andersrum sind die, die jetzt im Mainstream sind, früher nicht im Mainstream gewesen und haben sozusagen damals das Gefühl gehabt. Also das ist zum Beispiel ein Eindruck, den man haben kann, warum man das Gefühl hat, man darf nicht mehr sagen, was man denkt.
Dann ist es auf einmal Widerspruch.
Weil es auf einmal Widerspruch gibt für eine Meinung. Also wenn man sich zum Beispiel früher homophob geäußert hat, zum Beispiel vor 30 Jahren, dann war das eigentlich nur ein Lacher. Mhm. Und jetzt wird man dafür angegriffen. Und das ist, ich bin eigentlich dafür, dass man nicht homophobie öffentlich äußert, aber das ist natürlich auch übrigens Teil der Meinungsfreiheit, nicht durch Straftatbestände wie Beleidigung oder sowas erfasst wird.
Ja, also an sich geändert, was
das zum Beispiel anständig. Aber dann ist zum Beispiel auch noch dieser Resonanzraum der sozialen Medien, den gab es ja früher auch nicht. Und da wird ja ein Widerspruch entgegen, also ich habe ja auch schon Shitstorms erlebt, ich bin bei Twitter unterwegs und das hört sich wirklich nicht gut an. Und wenn man dann etwas sagt, was man differenziert gemeint hat, aber möglicherweise missverständlich ausgedrückt hat oder man in einer falschen Wappe dann gelandet ist und dann extrem zugeschissen wird, sag ich mal, mit widerlichsten Kommentaren, dann hat man natürlich das Gefühl, dann ist man nicht verängstigt, aber was macht einen mit einem, dann ist man angefasst und dann denkt man ja, also dann merkt man selber, wie das funktioniert, dass man sagt, hey, ich habe doch nur eigentlich etwas gesagt, was völlig selbstverständlich ist, und wenn ihr nicht anderer Meinung seid, müsst ihr mich ja nicht beleidigen. Und das sind auch zum Beispiel eine Sache, wo man dann ein Gefühl bekommt dafür, dass man denkt, ich kann gar nichts sagen. Und für viele Leute, und jetzt noch ein Punkt, hat die Pandemie eine extreme Rolle gespielt. Was da an öffentlicher Debatte stattgefunden hat, ist wirklich kritikwürdig im Nachgang. Das, also wenn über die Corona-Pandemie reden würde, die aufarbeiten, dann ist das eine, die Maßnahmen aufzuarbeiten. Aber das andere ist auch die Kommunikation, wie wir darüber geredet haben, wie staatliche Organe geredet haben, wie Journalisten die Medien geredet haben. Das gehört auch zur Aufarbeitung dazu.
Noch ein Satz dazu. Ich glaube, du hast das eben schon so angesprochen, in sozialen Medien, was da stattfindet, dieses Niederschreien in Worten von Leuten, dass man ständig Angst hat, wenn ich bin jetzt zum Beispiel als letzte Person mehr oder weniger von Korrektiv noch bei Twitter, also X, und das ist Wahnsinn, weil egal was ich schreibe, wie ich jeden Tag dann niedergeschrieben werde von Leuten, die man überhaupt nicht weiß, ob das echte Menschen sind oder ob das irgendwelche Bots sind. Und jetzt bin ich tatsächlich bewusst und denke so, ist mir egal, sind wahrscheinlich sowieso keine echten Menschen, aber ich glaube, mit den allermeisten macht das vielleicht sogar am meisten das Gefühl aus. Ich muss immer ganz, ganz vorsichtig auf Sanftrufen irgendeinen Tweet schreiben, weil sonst werde ich wieder niedergebrüllt von diesem Mob.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, weil du vorhin diese Zahlen genannt hattest. Der Penn Berlin hat ja diese Reihe unter anderem genau deshalb ins Leben gerufen, weil es diese Ergebnisse der Studie von Allensbach gab. Da war es so, noch 1990, also im Jahr der Wiedervereinigung, waren 78% der deutschen Bürger der Ansicht, man könnte hier frei seine Meinung äußern. Nur 16% haben gesagt, man muss vorsichtig sein. Seitdem haben die sich total angenähert und im letzten Jahr war es jetzt so, dass immerhin 44% gesagt haben, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt und 40% sagen, sie sei gewährleistet. Also es hat so eine Entwicklung gegeben, je mehr wir zusammengewachsen sind, sag ich mal so in Deutschland, umso heftiger ist diese Diskrepanz und dieses Gefühl, dass die Meinungsfreiheit bedroht ist, entstanden. Wie erklärt ihr euch das?
Ich glaube, das ist jetzt, du hast jetzt so eine Kausalkette aufgebaut, wie das mit der Wiedervereinigung zu tun hat und dass sozusagen die Stärke nach Deutschland integriert und so. Da würde man ja fast sagen, je mehr quasi ostdeutsches Gedankengut in die gesellschaftliche Debatte eingeführt wird, umso weniger denken die Leute, dass sie meinungsfrei sind. Ich glaube, das hat einfach mit anderen Entwicklungen zu tun, mit Diskursveränderungen, die wir in Deutschland haben, die wir auch in der Welt haben im Übrigen, mit den technischen Möglichkeiten, wie wir diskutieren miteinander und wie gut wir doch diskutieren miteinander. Also ist die Frage zum Beispiel nicht nur, dass in sozialen Netzwerken die Aggressionslevel, dass die Anonymitätsgeschichten und so weiter eine Rolle spielen, sondern auch die direkte Kommunikation. Wir haben natürlich, ich will jetzt nicht so wie ein alter und auch weiser Mann klingen, der sozusagen der alten Zeit nachtrauert, aber natürlich haben wir früher mehr miteinander auch gesprochen, im direkten Gespräch. Also es gab viel mehr Räume, sich zu treffen. Also, und das ist jetzt nicht eine DDR-Kneipe, von dem ich erzähle, sondern es war sicher mal in Bayern ähnlich, aber wir hatten zum Beispiel auf dem Dorf bei Ilmenau 6-7 Kneipen und das haben sich natürlich hauptsächlich die Männer getroffen, gebe ich zu, dann abends, aber es gab halt diesen Raum, wo man miteinander ständig geredet hat oder im Verein oder was auch immer und diese Räume sind weniger, also die Leute sind mehr für sich, also sie kommunizieren unheimlich viel, aber sie kommunizieren nicht mehr direkt, sie kriegen sie auch ein, wie soll ich sagen, die haben das Gegenüber im Gesicht, sie sehen die komplette Reaktion, sie müssen sich auch anständig benehmen in dieser Kommunikation. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum wir also kommunizieren ein wenig als gesamte Gesellschaft untereinander ein bisschen verlernen.
Mhm. Annette? Ich habe eine ganz andere Theorie. Also die fängt aber auch in der Kneipe an. Ich glaube nämlich, wenn du dir so vorstellst, es gibt überall kleine Städte oder Dörfer, gab es schon früher, da gab es, ist meine Theorie, früher so die große Mitte der Bevölkerung, die ziemlich, ich sag mal, das moderate Meinung hatte. Und dann gab es immer so einen kleinen, unzufriedenen Teil, der sich vielleicht am Stammtisch getroffen hat, wo man heute so sagen würde, das sind die alten weißen Männer, die sich irgendwie nicht so mitgenommen fühlen und sagen, früher war alles besser. Und ich, also meine Theorie ist es so, dass man früher eher ziemlich wenige Leute, das war dann eben der eine Stammtisch pro Dorf. Und so, jetzt kommt im ersten Schritt halt soziale Medien, die dazu führen, dass diese Leute sich miteinander verknüpfen können, von Dorf zu Dorf, der Stammtisch mit dem und dem, und das wird auf einmal eine ziemlich große Masse an Menschen, die sich dadurch auch stärker fühlen und diesen, dieser Wut, die sie im Bauch haben, viel mehr Luft machen. Und im zweiten Schritt kommt jetzt, das nenne ich immer die Polarisierungsunternehmer. Also Leute, die mit diesem Mechanismus Geld verdienen, entweder handfest oder Stimmen in der Politik gewinnen. Das können also populistische Parteien sein, ganz egal, ob die von links oder von rechts kommen, die sagen, wir sind die vermeintliche Stimme der Mehrheit. Das ist ja das, was die Populisten machen. Und die meinen aber eigentlich diese Stimme von diesen Stammtischmenschen, die sich nicht abgeholt fühlen. Stellen es aber so dar, als wäre das die Stimme der Mehrheit. Das sind zum einen die Parteien, das sind aber auch eher so rechtsgerichtete Medien, das sind so Springer, wo ich früher gearbeitet habe, die genau damit Geld verdienen. Die sagen, wir machen nämlich jetzt hier für die Stimme der Mehrheit die Artikel. Wenn ihr bei uns das Abo abschließt, dann kriegt ihr das, was die eigentliche Stimme der Mehrheit ist. Und dass so viele Leute von diesem Polarisierungsunternehmertum profitieren, macht es verstärkt diesen Effekt. Und der wird immer größer, wird wieder in die sozialen Medien zurückgespielt.
Also ich finde, wir widersprechen uns jetzt gar nicht an der Stelle, sondern Ergänzung ist da bloß. Ich sage ja, weil das ist das gibt, was du beschreibst. Man könnte auch noch sagen, dass die Fragmentisierung der Gesellschaft, du hast ja vorhin von der Mitte gesprochen, die Mitte wird ja kleiner. Also die Frage, also die berühmten Lagerfeuer, ich weiß nicht, wenn wir denn das anfangen, aber sozusagen, was gab früher einen gemeinsamen Resonanzraum, wo man gemeinsame Themen abgewählt haben, auch es gab halt, und das meine ich jetzt nicht in diesem Sinne, das Leitmedien, das die Meinung vorgeben, aber dass es gab halt einen gemeinsamen Sprachraum, Kommunikationsraum, ne, wo alle haben dieselben ähnliche Sendungen gesehen, haben ähnliche Zeitungen gelesen, nicht, dass sie gleichgestellt oder was auch immer sein gelesen haben,
sondern sogar
sie haben, genau, es gab auch nur drei Parteien oder vier, also es war also übersichtlicher, es gab eine gemeinsame, ich will es gar nicht irgendwie sentimental beschreiben.
Dass die Vielfalt wird größer.
Ich so das Gefühl, genau, aber natürlich
wird enger.
Die Bindungswirkung zu Parteien, zu Vereinen, also alles lässt ja nach. Auch natürlich muss man Familienbindung. Und das, diese Fragmentierung führt natürlich auch zu der Meinungsvielfalt im besten Sinne, aber auch in einem Sinne, dass es sozusagen die Kommunikation schwieriger wird.
Okay. Du hast vorhin eigentlich einen interessanten Gedanken geäußert. Du hast nämlich gesagt, also dass sich das so verschiebt, das ist eigentlich jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das gibt es eigentlich überall. Aber wie erklärst du dir dann, dass gerade im Osten noch viel mehr Leute das Gefühl haben, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei? Das geben nämlich die Zahlen von 21 auch her. Das ist offensichtlich im Osten Deutschlands ein anderes Gefühl dafür als im Westen.
Was meinst du? Das kann ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen an mir festmachen. Ich habe ja 18 Jahre in der DDR gelebt, also ich bin ein Glückskind, weil bei mir ist die Mauer ist kurz nach meinem 18. Geburtstag oder kurz vor meinem 18. Geburtstag gefallen. Und das heißt, ich habe mich auch nicht zu sehr korrumpieren müssen, weil ich eben noch minderjährig war in der DDR, aber ich habe natürlich die Mechanismen gespürt. Der Staat ist wieder übergriffig wird und im Nachgang auch anders reflektiert natürlich. Also ich habe mich angepasst, ich war Opportunist, ich habe Kompromisse geschlossen, bei denen ich damals schon wusste, dass ich mich dafür schäme. Gleichzeitig habe ich auch versucht, natürlich aufmerksam zu sein, entsprechend dann auch einen draufgekriegt. Und das ist alles bei mir in meinem Gefühlshaushalt sozusagen ist gespeichert. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine Prägung, dass ich natürlich in einem komischen Sinne dem Staat vertraut habe. Das heißt also, der hat ja alles für einen organisiert. Ne? Also man musste gar nicht selber entscheiden, man wusste, auf welche Schule man gehen muss. Ich hätte gewusst, welche Studiumplatz ich kriege. Da ich mit der SED antreten wollte, wäre es halt Informatik geworden und so weiter und so fort. Es war eigentlich alles vorgegeben. Man konnte schon bis zum Rentenalter planen, bis man dann weiß, ah, da kann ich dann auch in den Westen mal fahren. Und das heißt, also, das ist auch in mir drin. Ich hatte, das wird aber auch durch Studien und durch ganz viele Forschungen auch bestätigt, dass das so ein Gefühl ist, was sich ja eigentlich widerspricht. Das heißt, eigentlich ist man staatliche Obhut gewöhnt, auch einen autoritären Staat, und hat sich dem auch so ein bisschen hingegeben, weil man keine Wahl hatte. Und auf der anderen Seite hat man drunter, naja, gelitten, oder man hat sozusagen die verbiegen müssen. Und das hat natürlich schlechte Erinnerungen in einem. Und deswegen ist der Ostdeutsche, das meine ich wirklich nur nicht für alle oder für jeden, sondern von mir ausgehend, von Studien belegt, im Durchschnitt eher jemand, der durchaus einen starken Staat gut findet, eine harte Hand, autoritär.
Aber da müsste doch Meinungseifer.
Und aber auf der anderen Seite extrem, du hast es vorhin gesagt, in so einem Interview, allergisch, also so einen Triggerpunkt hat, wenn der Staat kommt und einen vorschreiben will, wie er zu denken, was er zu fühlen, was er zu machen hat. So, und er hat diese Erfahrung gemacht, 1989, 90. Klar waren die meisten Leute am Anfang gar nicht dabei, es war eine kleine Minderheit, die demonstriert hat. Aber trotzdem war die Erfahrung dann November 89, dieses gemeinsame, das hat der Soziologe Steffen Maurer das gesagt, die Selbstermächtigung, das Gefühl der Selbstermächtigung, das ist auch noch abgespeichert. So, und das heißt, also das alles wirkt, glaube ich, in Ostdeutschland immer noch stark nach. Die Prägung der DDR, aber auch diese Erfahrung von 89 und diese, was ja auch im guten Sinne, Allergie gegen staatliche Übergriffigkeit. Und das war in der Pandemie tatsächlich ja da. Also viel Maß, also deswegen will ich nicht sagen, dass viele sind gut gemeint, weil der DDR übrigens auch manches. Also und natürlich waren wir nicht in Ansätzen auf dem Weg in Diktatur. Aber was hat sich aber gefühlt? Viele Leute haben sich auf der Gefühlsebene. Da habe ich ganz viel Diskussion gehabt mit ganz vielen Freunden und Bekannten, die gesagt haben, das ist wie früher.
Okay.
Und da habe ich gesagt, es ist nicht wie früher, aber vielleicht fühlt es sich ein bisschen so an. Entschuldigung, ich
meine. Ja. Nee, aber das ist eine interessante Theorie. Annette, du nickst fleißig. Hast du was hinzuzufügen zu dieser Ostbefindlichkeit in Sachen Meinungsenge?
Ich kann mir das nicht anmaßen, das beurteilen zu können, so wie du das kannst, weil ich ja nicht selber aus dem Osten komme. Ich kenne das ja nur aus Gesprächen mit Freundinnen und Freunden. Ich habe aber jetzt gerade, bin ich hängen geblieben an dem, was du gesagt hast über die Pandemie, weil ich das wirklich da stark wahrgenommen habe, wie meine Freundinnen und Freunde, die ursprünglich aus Ostdeutschland kommen, anders reagiert haben darauf, als die jetzt da in Köln und in Aachen und so wohnen. Die waren immer alle ganz locker und haben gesagt, ja, da bleiben wir halt jetzt mal ein paar Wochen zu Hause, dann ist das halt so. Und das war wirklich diese Angst. Uns wird die Freiheit genommen, die gab es da so nicht. Deswegen bin ich da einfach nur jetzt gerade, habe ich da so drauf reagiert.
Okay, also ich würde sagen, wir nähern uns jetzt natürlich dem Moment, wo wir auch die Runde öffnen wollen für die Leute, die wahrscheinlich schon sich inzwischen auch Gedanken gemacht haben zu dem, was wir gesagt haben. Eine letzte Fragerunde an euch beide, da ihr beide Vollblut-Journalisten seid, das Thema Meinungsfreiheit betrifft natürlich auch den Journalismus. Die Frage an euch, habt ihr schon mal, also vorhin ist ja schon dieses wunderschöne, diese Reizvokabel der Lügenpresse auch gefallen, die wird euch in eurem Leben ja irgendwie auch im Berufsleben begegnet sein. Für mich die Frage zum einen, habt ihr selber schon mal das Gefühl gehabt, dass ihr als Journalisten in eurer Arbeit meinungsmäßig eingegrenzt worden seid, ja Stichwort Zensur, und wie verhaltet ihr euch zu diesem Vorwurf der Lügenpresse und sowas? Ihr seid Journalisten, ihr seid, steht da sozusagen im Fokus solcher Vorwürfe.
Also ich habe das ein bisschen erlebt bei Springer, war nicht so meinungsmäßig eingeschränkt, sondern ich habe damals das Investigativteam bei der Welt geleitet. Und da gab es ständig Stress mit der Chefredaktion. Und zwar deswegen, weil die Chefredaktion, vor allen Dingen Ulf Borschardt, der da jetzt immer noch als Oberchefredakteur ist, so ungefähr jeden zweiten Tag zu mir kam und gesagt hat, mein Team solle mal dieses und jenes recherchieren. und zwar sehr gerne über irgendwelche Leute oder Parteien, zum Beispiel die Grünen oder eben auch so was wie die letzte Generation oder so. Also Leute, die ihm ein Dorn im Auge waren, wollte er dann gerne, dass wir, egal was, irgendwas Negatives über die ausgraben.
Das wurde richtig so vorher sozusagen bestellt.
Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert so nicht, unsere Arbeit. Das ist nicht unsere Jobbeschreibung. Wir machen keinen Hidden-Job-Journalismus. Wir gehen nicht los und suchen was Beliebiges, sondern wir machen die Recherchen über die Sachen, die da sind. Normalerweise läuft das ja so, die Arbeiter kommt ein Hinweisgeber und sagt, hey, wir haben hier was. Und dann ist uns das erstmal ganz egal, von welcher Partei der ist oder wer das ist. Wenn da was dran ist, ist es eine Geschichte und sonst nicht. Und da gab es eben die ganze Zeit Auseinandersetzungen drüber. Und das war auch der Grund, warum ich dann nachher da weggegangen bin und gesagt habe, nö. Deswegen verstehe ich es jetzt auch als jemand, der wirklich drin ist. Also was heißt, ich verstehe es nicht, sondern ich weiß halt, dass es total falsch ist, dass uns jetzt bei Korrektiv gerade in den sozialen Netzwerken ganz oft vorgeworfen wird, wir seien linksgrün versifft, wir seien voreingenommen. Weil ich weiß ja, ich bin genau dahin gegangen, weil es da eben nicht so ist, sondern da kann jeder alles recherchieren. Wenn ein Skandal kommt, der ist über die Grünen, der ist über Robert Habeck, dann machen wir, jetzt gerade eine Recherche über das Dienstwagenprivileg, warum die Bundesregierung dann nicht das endlich mal abschafft zum Beispiel. Das ist uns total egal. Da gibt es keine Denkverbote und deswegen regt mich da schon so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, da rege ich mich schon sehr drüber auf, dass bei Korrektiv das immer so angedichtet wird. Wir werden, was weiß ich, von der Regierung gesteuert.
Also ich glaube, also in meiner Praxis bei der Regionalzeitung, jetzt auch kurz beim Stern, ich glaube, bei vielen Kolleginnen und Kollegen in den Medien, wo ich Einblick hatte und auch für die ich gearbeitet habe, gab es nie so etwas, dass erstens die Chefredaktion gesagt hat, das musst du so schreiben. Zweitens, es gab erst recht nicht irgendwo einen Eingriff durch die Regierung oder was auch immer. Und es gab auch nicht, was tatsächlich etwas ist, was noch näher läge, nämlich Einfluss durch Anzeigenpartner oder durch Unternehmen. Das gesagt, glaube ich aber trotzdem, dass es Mechanismen gibt in der Medienwelt, die natürlich sozusagen kritisch betrachtet werden müssen, die es aber immer gab schon. Das ist also eine Sache, ist zum Beispiel dieser Gruppendynamik in Medien. Das heißt also, wenn es mal interessant war, dass irgendwie, wir waren so ein Jubiläum von der Journalistenschule in München, und Scholz war da und hat eine große Rede gehalten und hat die Medien kritisiert dafür, dass sie alle so gleich sein in ihrer Art. Fand ich interessant, dass das der Bundeskanzler sagt, aber das ist also sozusagen mit, weil es ein populistisches Argument geworden ist und er hat es deswegen wahrscheinlich benutzt. Aber tatsächlich muss man sich das mal zu Herzen nehmen, dass es tatsächlich so ist, dass bei bestimmten Themen erstmal das Phänomen da ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt ja nicht, dass, und dann fragt man sich, warum passiert das so? Sind die Journalisten alle so ähnlich drauf? Haben Sie vielleicht, schreiben Sie voneinander ab? Ist es eine Ständigkeitsgeschichte? Ist es etwas, was einfach so auf der Hand liegt, dass es eben nur eine Wahrheit gibt? Also, das muss man diskutieren, aber das Ergebnis ist da und auch hier wieder existiert ein Gefühl, was sich über die normative und über die sachliche Ebene legt. Und das muss man aber zumindest zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel gab es immer so die absurde Studie, dass diese Volontäre beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Grünen und was auch immer werden. Das hat sich dann verselbstständigt in den rechten Netzwerken, dass das so sei. Der öffentliche Rundfunk werde beweisen, dass er linksgrün versifft ist. Die Studie war nicht repräsentativ für das ganze Gesamte und war deswegen auch, ist auch dann als Demagogie betrieben worden. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Diskussion wert zu fragen, ob nicht die Diversität in den Redaktionen, nicht nur Geschlecht oder Migrationshintergrund oder nicht, sondern eben auch politisch groß genug ist, diese Diskussion, finde ich, muss geführt werden.
Ja, und vielleicht auch Ost-West-Vertretung und so weiter. Die Themen liegen auf dem Tisch.